Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es muss nicht immer die Labormaus sein. Forscher plädieren dafür, auch mit ungewöhnlicheren Tieren Versuche zu machen, wie etwa mit Nacktmullen, Fledermäusen oder auch mit Walen. Wie das funktionieren soll, dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute um eine neue Methode, um sich online möglichst sicher zu identifizieren. Und wir berichten über ein Schimmelpilzgift, das Forscher in einem Sojaprodukt entdeckt haben. Forschung aktuell heute mit Michael Bödecker. Schönen guten Tag. Zunächst aber sprechen wir heute über Feinstaub. Der kann gesundheitsschädlich sein. Und wie sich jetzt zeigt, winzige Rußpartikel gelangen sogar an Stellen im Körper, wo man sie nicht erwarten würde. Laut neuen Untersuchungen gelangen sie sogar bis in die Plazenta. Die versorgt das Ungeborene im Mutterleib mit Sauerstoff und Nährstoffen. Zugleich hält sie auch einige Schadstoffe davon ab, bis zum Embryo oder Fötus vorzudringen. Jetzt haben belgische Forscher nachgewiesen, dass Rußpartikel über die Lunge der Mutter bis in die Plazenta vordringen können. Die Einzelheiten von Christine Westerhaus.
Als Schwangere in einer Großstadt zu leben, hat zwar den Vorteil, dass es eine große Auswahl an Ärzten und Geburtskliniken gibt. Doch Tag für Tag atmen werdende Mütter dort die Abgase von vielen Autos und Lkw ein. Tim Navrat und seine Kollegen von der Hasselt-Universität in Belgien wollten herausfinden, ob Rußpartikel aus den Abgasen auch in die Plazenta gelangen. Deshalb haben sie die Nachgeburt von 10 Müttern untersucht, die einer erhöhten Feinstaubbelastung ausgesetzt waren. Diese Daten haben sie mit 10 weiteren Frauen verglichen, die während der Schwangerschaft in weniger belasteten Regionen gelebt hatten. Dabei zeigte sich, je höher die Feinstaubbelastung der Mutter, desto mehr Rußpartikel lagern sich in der Plazenta ab.
Das zeigt, dass die Rußpartikel nicht nur in die Lunge gelangen, sondern von dort auch über die Blutbahn in die Plazenta. Gleichzeitig haben wir in unseren Untersuchungen gesehen, dass die Zellen von Neugeborenen, die während der Entwicklung im Mutterleib höheren Konzentrationen von Rußpartikeln ausgesetzt waren, kürzere Telomere haben. Das sind Strukturen, die etwas über das Alter der Zellen aussagen. Tatsächlich sind die Zellen dieser Neugeborenen biologisch gesehen also älter.
Die Länge der Telomere der Chromosomen, also der Erbsubstanz in den Zellen, ist ein Maß dafür, wie oft sich eine Zelle teilen kann. Studien haben gezeigt, dass verkürzte Telomere mit der Entstehung von Krebs in Zusammenhang stehen. Außerdem kann es auch den Verlauf der Schwangerschaft beeinträchtigen, wenn Mütter erhöhten Konzentrationen von Rußpartikeln ausgesetzt sind.
Wir wissen, dass sich eine erhöhte Luftverschmutzung während der gesamten Schwangerschaft negativ auf die Gesundheit des Kindes auswirkt. Das Geburtsgewicht ist dann geringer. Und kürzlich hat eine US-Studie gezeigt, dass es auch öfter zu Fehlgeburten kommt. Die Schwangerschaft ist eine sehr empfindliche Phase im Leben, in der sich Organe, das Gehirn und das Blutkreislaufsystem entwickeln. Es kann also sein, dass es Folgen für das gesamte Leben hat, wenn Ungeborene während der Schwangerschaft Rußpartikeln ausgesetzt sind.
Trotzdem, für bedenklich halten die Forscher die Ergebnisse ihrer Untersuchung nicht. Denn bislang haben sie nur gezeigt, dass sich Rußpartikel in der Plazenta anreichern. Nicht aber, ob diese beim Ungeborenen Schäden hervorrufen. Und auch Eckehard Schleusner, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin am Uniklinikum Jena, macht sich vorerst keine Sorgen.
Ich würde nicht so weit gehen, dass ich es bedenklich finde. Denn erst muss festgehalten werden, dass die Autoren erstmals nachgewiesen haben, dass der Feinstaub, also diese Rußpartikel, wirklich aus der Lunge über die mütterliche Blutbahn bis in die Plazenta kommt und dort gespeichert werden und möglicherweise, das ist jetzt in dieser Veröffentlichung nicht gezeigt worden, auch in die kindliche, in die fetale Blutbahn übergeht. Welche Folgen das hat und ob man dann von einem bedenklichen Zustand sprechen muss oder das kann jetzt aus den Ergebnissen noch nicht gesagt werden.
Zunächst muss also gezeigt werden, dass die Rußpartikel von der Plazenta aus auch in den Körper des Ungeborenen gelangen. Mit ihrer Studie haben die belgischen Forscher nun die Voraussetzungen für solche Untersuchungen geschaffen.
I think this method will increase.
Ich denke, unsere Methode gibt uns nun die Möglichkeit, die Belastung von Schwangeren durch Rußpartikel genauer zu messen und die Folgen besser abzuschätzen. Wie groß ist die Luftverschmutzung? Welchen Weg nehmen die Rußpartikel im Körper? Und in welchen Mengen reichern sie sich in den verschiedenen Organen an?
Ob die Rußpartikel tatsächlich für negative Langzeitfolgen verantwortlich sind, lässt sich allein anhand der neuen Studie noch nicht eindeutig sagen. Trotzdem spricht wohl einiges dafür, dass werdende Mütter die Belastung mit Feinstaub möglichst gering halten sollten.
Winzige Rußpartikel in der Plazenta, ein Beitrag von Christine Westerhaus. Haben Sie schon mal versucht, Amtsgeschäfte über das Internet zu erledigen? Also zum Beispiel für einen Antrag bei einer Behörde? Wahrscheinlich nicht, denn hierzulande nutzt bisher kaum jemand die Möglichkeit, sich über das Internet auszuweisen. Denn es ist umständlich und auch längst nicht überall möglich. Eine Firma aus Chile will das Ausweisen im Netz ändern. Sie hat dafür eine Art Online-Ausweiskontrolle entwickelt. Alles, was dafür nötig ist, sind ein Personalausweis und ein Smartphone und das eigene Gesicht. Piotr Heller hat sich die Technologie auf einer Biometriekonferenz des Bundesverbands IT-Sicherheit Teletrust erklären lassen.
In der Lobby am Rande der Konferenz hat Ricardo Navarro seinen chilenischen Personalausweis auf einen Tisch gelegt.
So, I need my ID card.
Da ist mein Personalausweis und ich will jetzt die App benutzen.
Die App auf seinem Smartphone demonstriert eine Technologie, die Ricardo Navarro mit seinem Unternehmen TOC Biometrics entwickelt hat. Sie dient dazu, sich über das Internet auszuweisen. Die Idee einer automatischen Ausweiskontrolle mag simpel klingen, die Technologie dahinter ist es aber nicht. Zunächst muss Navarro ein Selfie aufnehmen.
Okay, so now we're seeing a mask that is showing you what you have to do.
Jetzt sehen wir diese Gittermaske auf dem Bildschirm. Die App sagt, dass ich mit meinem Gesicht den Bewegungen dieser Maske folgen soll. Das mache ich jetzt. Erst so.
I'm going to do that.
Ricardo Navarro dreht sein Gesicht nach links, dann schaut er wieder frontal in die Kamera. Ebenso wie die Maske auf dem Bildschirm das vorgibt. Die Bewegungen sind zufällig. So stellt das System sicher, dass nicht jemand ein Foto vom Gesicht eines anderen vor die Smartphone-Linse hält. Es achtet noch auf weitere Details.
Ich kann nicht alles verraten, was hinter dieser Technologie steckt, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass die Art, wie das Gesicht Licht reflektiert, vollkommen anders ist als bei einem Bildschirm oder einer Papiermaske.
Damit hat das System erkannt, dass wirklich eine echte Person in die Kamera schaut. Der nächste Schritt ist, den Personalausweis zu fotografieren. Ricardo Navarro hält sein Smartphone über den Ausweis.
It's gonna do it automatically.
Jetzt macht es automatisch ein Foto. Da. Aber nur, wenn da ein echter Ausweis liegt. Anderenfalls würde es kein Foto machen.
It won't take a photo.
Denn auch hier könnten Übeltäter zum Beispiel versuchen, das Foto auf dem Ausweis zu ändern, um sich dem System gegenüber als jemand anderes auszugeben. Doch Ricardo Navarro sagt, dass sein Team dem System durch maschinelles Lernen beigebracht hat, solche Fälschungen zu erkennen.
Wir haben das System zum Beispiel darauf trainiert, zu erkennen, ob es auf einen Computerbildschirm schaut oder auf einen Ausweis, der mit einem Drucker ausgedruckt wurde.
Das System hat Ricardo Navarros Ausweis akzeptiert und alle Details, wie etwa die Personalausweisnummer, ausgelesen. Dann hat es sein Gesicht mit dem auf dem Ausweis abgeglichen.
That's it. That's all.
Das war's, sagt Ricardo Navarro. Er hat sich jetzt ausgewiesen und könnte über das System online einen Vertrag abschließen. In Chile, so sagt er, könne man heute schon Amtsgeschäfte auf diese Art erledigen. Pro Monat werde diese Methode etwa 100.000 Mal genutzt. Tendenz steigend. Seine Firma expandiere inzwischen auch ins Ausland. Betrugsfälle seien nicht bekannt. Natürlich bietet solch ein System, wie jede technische Anwendung, keine absolute Sicherheit. Aber Ricardo Navarro sagt, dass es Ausweise besser kontrollieren kann, als es etwa ein Mensch am Bankschalter könnte. Anderswo gibt es bereits ähnliche Systeme. Zum Beispiel das der niederländischen Firma SafeNet, das es ermöglicht, online ein Bankkonto zu eröffnen. Das Besondere an diesen Methoden ist, dass sie zwar biometrisch sind, man weist sich schließlich mit seinem Gesicht aus, aber es gibt keine Datenbank, mit der die Informationen abgeglichen werden. Die biometrischen Daten werden nirgends gespeichert. Es wird lediglich das Gesicht mit dem Ausweisbild abgeglichen.
Warum sollten wir es uns herausnehmen, die Fotos von jemandem zu speichern? Wir speichern sie nicht. Wir haben keine Datenbank. Wir glauben, die einzigen, die so etwas speichern sollten, sind die Staaten, die Ausweise herausgeben. Wir nutzen dann nur noch diese Ausweise, von denen wir wissen, dass sie gewissenhaft ausgegeben wurden. Das macht den ganzen Prozess sicher.
Sagt Ricardo Navarro im Beitrag von Piotr Heller. Es ging um eine neue Methode, um sich im Netz mit dem Personalausweis zu identifizieren. Die Fruchtfliege, die Maus oder auch der Zebrafisch. Das sind Tiere, die Biologen inzwischen ziemlich genau kennen. Denn das sind die Standardtiermodelle, an denen seit Jahrzehnten intensiv geforscht wird. Deutlich weniger geforscht wird an Fledermäusen, Pythons oder Nacktmullen. Das wäre aber sinnvoll für die biomedizinische Forschung, argumentieren jetzt Wissenschaftler, die sich ab heute in Berlin treffen, in einem internationalen Workshop zum Thema am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Mit dabei ist auch der Neurobiologe Gary Lewin. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, mit den gängigen Tiermodellen sind Forscher doch bisher ganz gut gefahren. Warum sollten sie auch andere Tiere nutzen?
Es ist unsere Erfahrung, wenn wir mit ungewöhnlichen Tieren arbeiten, dass die eigentlich Mechanismen entdeckt haben, die wir überhaupt nicht kennen. Zum Beispiel unsere Hauptinteresse in meiner Gruppe ist der Nacktmull. Viele Leute sagen, dass es ja viele Eigenschaften gemeinsam hat mit dem Mensch. Obwohl das ist ein Nagetier, es ist ein Nagetier mit ganz ungewöhnlicher Charakter, weil er sehr sozial ist, wie der Mensch. Der ist auch sehr langlebig. Aber wir haben auch gesehen, dass es ja nicht nur der Nacktmull ist interessant, ist, aber anderen Tieren in der Familie oder wenn man weiter rausschaut, ob das ein Wal ist oder ein Schaf. Das war bisher sehr interessant für Zoologen und Biologen, aber man hat ja gesehen, dass es diese Eigenschaften sind oft Eigenschaften, die dann sehr, sehr nutzbar sein könnte für die Biomedizin.
Also andere Eigenschaften, die diese Tiere haben, auch Dinge, die man an Mäusen eben nicht so einfach erforschen könnte. Mhm. Vielleicht gehen wir mal ein Beispiel durch. Sie haben den Wal genannt. Was kann man denn an dem erforschen?
Ja, der Wal ist interessant. Die sind auch sehr sozial. Ja? Die haben ja Eigenschaften, die eine Maus nicht hat, weil die miteinander kommunizieren können. Das ist eine Eigenschaft, die eine Fliege, ein Zebrafisch und eine Maus nicht hat.
Allerdings, an so einem Wal kann man nicht ganz so einfach forschen wie an einer Maus, oder? Wie funktioniert
das? Genau, das ist ein häufiges Problem. Aber eigentlich im Moment, wir sehen ein kleines Revolution in der Biologie, indem dass wir von zum Beispiel Gewebeproben sehr viel Information kriegen können durch Genomik. So man kann zum Beispiel ein Transkriptom des gesamten Anzahl von Genen von einem Tier jetzt innerhalb ein paar Wochen durchsequenzieren. Und man kann zum Beispiel Zellen aus diesen Tieren nehmen und iPS-Zellen, sogenannten pluripotente Stammzellen machen, sodass man eigentlich das Material kann man jetzt außerhalb des Tiers wirklich sehr nutzbar machen.
Also in einer Zellkultur letztendlich.
Genau, so kann man Stammzellen aus einem Tier nehmen. Und das ist, es ist durch die Entwicklung von Technologien, die im Grunde genommen sind Molekularbiologie-Techniken, die wirklich sehr weit vorne jetzt sind, als vor 10 Jahren zum Beispiel.
Lassen Sie uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Wie sieht eigentlich generell die Zukunft für Tierversuche aus? Es gibt ja viel Kritik. Jetzt hat die US-Umweltbehörde kürzlich angekündigt, dass sie auch in Zukunft ab 2035 komplett auf Tierversuche mit Säugetieren verzichten will. Die Niederlande wollen auch Tierversuche abschaffen und es gibt ja auch zunehmend Alternativen. Wir haben ja einige angesprochen, wie eben Zellkultur und ähnliches. Heißt das, Tierversuche werden irgendwann überflüssig und auch abgeschafft?
Nee, leider, ich glaube, es wird nie der Fall, dass wir ganz auf Tierversuche verzichten können. Zum Beispiel in meinem Labor, wir versuchen, neue Arzneimittel zu machen. Und wenn wir wirklich einen neuen Wirkstoff haben, man muss das in Tieren testen. Das ist auch Gesetz, dass man so macht. Und es ist auch sinnvoll. Es gibt ja bis jetzt keine Zellkultursystem oder Organoide oder sowas, die denn wirklich entspricht einem ganzen Organismen. Aber es ist so, dass wir können ja heutzutage können wir viel effizienter Tierversuchsexperimente machen. So mit weniger Tieren mehr Gewinn pro Experiment. Und man muss das in Kontext sehen. Das ist ja, es ist oft zitiert, dass sehr viele Tiere dann in Tierversuche kommen. Aber das ist ein Tropfen im Vergleich mit unserer großen Agrarindustrie, mit Schweinezucht und so weiter. Das ist ein kleines Teil, ein kleines bisschen. Und man muss dann auch sehen, dass es ein großer Gewinn da ist. Diese Forschung ist notwendig, dass wir Krankheiten kämpfen können und neue Medikamente entwickeln können.
Sagt der Neurobiologe Gary Lewin. Wir haben über Experimente mit ungewöhnlichen Tieren gesprochen. Der Markt für Fleischersatzprodukte boomt. Und dieser Trend führt dazu, dass auch immer mehr exotische Lebensmittel konsumiert werden. Tofu ist inzwischen längst in der deutschen Küche angekommen, aber das war wohl nur der Anfang. Mit neuen Nahrungsmitteln können aber auch neuartige Schadstoffe in den Körper gelangen. Erst recht, wenn sie noch nicht von der Lebensmittelüberwachung erfasst werden. Tempeh ist so ein Nahrungsmittel, in dem, zumindest im Ausland, schon schädliche Stoffe entdeckt wurden. Untersuchungsergebnisse dazu wurden jetzt auf dem Deutschen Lebensmittelchemikertag in Dresden vorgestellt. Volker Mrazek war für uns dabei und er hat sich das Produkt dort erstmal zeigen lassen.
Ronald Maul hat das Lebensmittel, das ihn derzeit beschäftigt, einfach mal mit nach Dresden gebracht. Anschauungshalber.
An der Oberfläche noch die geschälten, aber kompletten Sojabohnen, die dann in so einem Kuchen, in so einer teigartigen Struktur halt gefangen sind. Ja, ist dann so ein kleiner Brotleib mit vielleicht so 20 mal 8 cm.
Tofu kenne inzwischen jeder, sagt der Lebensmittelchemiker aus dem Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin.
Nur in diesem Falle geht es eben um Tempeh, also eben Fleischersatz im weitesten Sinne. Ein fermentiertes Produkt, ursprünglich aus Indonesien, wo Sojabohnen gekocht, fermentiert werden mit gewissen Pilzstämmen. Das wird mariniert, frittiert, es kann gegrillt werden. Die Produkte gibt es hier entweder in Asia-Shops oder eben auch in Bioläden, wo es mehr und mehr verbreitet wird.
Ronald Maul ist Experte für Mykotoxine, also für Schimmelpilzgifte. Getreideprodukte enthalten fast immer Spuren dieser Schadstoffe, denn Schimmelbefall auf dem Feld ist praktisch unvermeidbar. Für viele Mykotoxine bestehen deshalb Höchstwerte in Lebensmitteln. Einige gelten sogar als krebserregend. Mauls Arbeitsgruppe und Forscher der Universität Göttingen haben die Pilzgifte jetzt in Tempeh aufgespürt, was man nicht unbedingt erwarten würde.
Wenn wir ein reines Sojaprodukt haben, ist nicht davon auszugehen, dass da große Mengen Mykotoxine drin sein werden. Aber vielfach kommen auf den Markt jetzt eben auch Produkte, wo Soja mit Getreide vermischt ist. Aus geschmacklichen Gründen, aber auch aus preislichen Gründen. Und diese Getreidezutaten sind eigentlich diejenigen, die die Mykotoxine dann enthalten.
Laut Maul kann Tempeh bis zu 30% Mais enthalten und Mais wiederum enthält fast immer Spuren von C-Arallenon. In Tempeh fanden die Analytiker allerdings nicht dieses Schimmelpilzgift, sondern das eng verwandte C-Arallenol.
Klingt so ähnlich, ist aber was anderes. Und für eine Form dieses C-Arallenols ist die entsprechende toxikologische Potenz deutlich höher. Das macht die Sache an dieser Stelle so außergewöhnlich und eben auch so spannend.
Von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA gibt es eine wissenschaftliche Stellungnahme zu dieser Gruppe von Mykotoxinen.
Und dort hat man halt eben festgestellt, dass die toxikologische Potenz, die von C-Arallenol ausgeht, ungefähr 60-fach höher ist als die der Ausgangsverbindung.
Das bedeutet, das Umwandlungsprodukt ist ein 60-mal stärkeres Umwelthormon. Denn darin besteht die schädliche Wirkung dieser Mykotoxine. Sie beeinflussen das Hormonsystem des Körpers, ganz ähnlich wie Östrogen. Im Fall von Tempeh hat die Vergärung der Sojabohnen offenbar den Nebeneffekt, dass das C-Arallenon aus dem Maisanteil umgewandelt wird und heraus kommt dann ein noch problematischerer Schadstoff. Ronald Maul betont aber, dass sein Team bisher nur Sojaprodukte auf dem indonesischen Markt untersucht habe.
Die Produkte, die wir in Deutschland auf dem Markt gefunden haben, sind alle rein aus Sojabohnen. Aber es ist davon auszugehen, da es sich in der Ursprungsregion schon klar durchgesetzt hat, Getreide zu der Sojabohne zuzugeben, dass auch hier es eigentlich nur eine Frage von sehr kurzem Zeitraum sein wird, dass dann eben auch solche gemischt fermentierten Lebensmittel in unseren Supermärkten erhältlich sind. Und dann ist davon auszugehen, dass auch dort Mykotoxine natürlich drin sein können.
Die EFSA beklagt, dass immer noch zu wenig Daten über solche modifizierten Mykotoxine vorliegen. Die Stoffe sind bisher ungeregelt, die Lebensmittelüberwachung erfasst sie noch nicht. Inzwischen lassen sie sich aber analytisch nachweisen, wie jetzt auch im Fall von Tempeh. Und das sollte auch zur Routine werden, sagt Alexander Kartus, Juniorprofessor für Toxikologie an der TU Kaiserslautern.
Es ist wichtig, Mykotoxine in ihrer Gesamtheit zu analysieren, dass man nicht nur eine Muttersubstanz untersucht, sondern die Gesamtheit aller daraus resultierenden Stoffe, die, wie wir gesehen haben, stärkere Effekte hervorrufen können.
Mykotoxine in Tempeh, ein Beitrag von Volker Mrazek. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Katrin Baumhöfer.
Viele Staaten sind schlecht auf mögliche Pandemien vorbereitet. Das Global Preparedness Monitoring Board, ein Gremium aus WHO und Weltbank, sieht in seinem ersten Jahresbericht deutlichen Handlungsbedarf. Das Papier nennt 7 konkrete Maßnahmen, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. So müssten sich die Staaten etwa zur Vorsorge auf solche Krisen verpflichten und Schwächen beheben. Viele Länder seien derzeit nicht in der Lage, eine beginnende Epidemie zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Darüber hinaus sei die Entwicklung und der Einsatz neuer Impfstoffe und Medikamente essentiell. Nicht zuletzt fordern die Experten, die Koordinierungsmöglichkeiten der Staaten untereinander zu verbessern.
Ernährungsprogramme allein sind nicht genug.
Kleinkindern in Entwicklungs- und Schwellenländern wird bisher vor allem mit Ernährungsprogrammen geholfen. Das reicht laut einem internationalen Forscherteam aber nicht aus. Sie schreiben im Fachmagazin The Lancet Global Health, für eine altersgemäße geistige Entwicklung sei es von entscheidender Bedeutung, mehr Lernmöglichkeiten und Betreuung zu bieten. Das sei auch sinnvoll für die Entwicklung sozial-emotionaler, motorischer und sprachlicher Fähigkeiten der Kinder. In ihrer Metastudie hatten sie 75 Untersuchungen zu dem Thema ausgewertet.
Auf dem Weg zur künstlichen Zelle ist Biochemikern ein weiterer Schritt gelungen.
Forscher aus Groningen haben kleine Bläschen konstruiert, die in der Lage sind, Energie so zu produzieren wie eine Zelle. Diese Vesikel bestehen aus einer fetthaltigen Membran, in die spezielle Eiweiße eingebettet sind, die bestimmte Moleküle von innen nach außen oder in die umgekehrte Richtung transportieren. Im Innern befinden sich Enzyme, also Moleküle, die als Katalysator für die entscheidende Reaktion dienen. Das Besondere an ihrem System, schreiben die Forscher im Fachmagazin Nature Communications, sei, dass es in der Lage sei, ein System aufrechtzuerhalten, das sich im Ungleichgewicht befinde.
Die Evolution der Pseudozahnvögel begann auf der Südhalbkugel der Erde.
Und nicht im Norden, wie bisherige Fossilienfunde nahelegen. Archäologen haben in Neuseeland die mit rund 61 Millionen Jahren bislang ältesten Überreste eines solchen Vogels geborgen. Der Vogel war etwa so groß wie eine Möwe und besaß sowohl die langen und dünnen Flügelknochen als auch die zackenartigen Fortsätze an den Schnabelrändern, die für Pseudozahnvögel typisch sind. Einzelne Vögel späterer Generationen konnten Flügelspannweiten von mehr als 5 Meter erreichen. Ausgestorben sind Pseudozahnvögel vor rund 3 Millionen Jahren.
Ein Bodenbakterium rückt schwer abbaubaren Chemikalien zu Leibe.
Die Rede ist von sogenannten PFAS, chemischen Verbindungen, deren Eigenschaften maßgeblich dadurch bestimmt werden, dass sie viele Bindungen zwischen Kohlenstoff- und Fluoratomen enthalten. Das macht sie besonders stabil und schwer abbaubar. Zum Einsatz kommen sie etwa in Reinigungsmitteln und in Beschichtungen von Textilien und Kunststoff. Das jetzt beschriebene Bakterium war im Labor in der Lage, innerhalb von 100 Tagen 60% der gegebenen PFAs abzubauen. Voraussetzung war allerdings, dass es genügend Eisen in den Reaktionsbehältern gab.
Leipzig wird Standort einer neuen Agentur für Innovationen.
Gemeint sind Sprunginnovationen, die guten Ideen schneller als bisher zum Durchbruch verhelfen sollen. Das zuständige Bundesministerium für Bildung und Forschung versteht darunter Ideen und in der Folge Produkte oder Geschäftsmodelle, die in der Lage sind, den Markt zu verändern. Das Ministerium sieht Deutschland, verglichen mit den USA und China, hier im Hintertreffen. Um das zu ändern, bekommt die neue Agentur Fördergelder von rund 1 Milliarde Euro für die nächsten 10 Jahre. So sollen Unternehmen entstehen, die diese radikal neuen Produkte auf den Markt bringen.
Sternzeit. 18. September. Mehr als nur ein Pendler. Als Schüler muss er wohl ziemlich faul und aufsässig gewesen sein. Zumindest hatte man seinem Vater, einem Pariser Verleger, nahegelegt, den Jungen von der Schule zu nehmen und durch einen Privatlehrer unterrichten zu lassen. Auch das später begonnene Medizinstudium brach Jean-Bernard Léon Foucault vorzeitig ab und wandte sich schließlich physikalischen Fragen zu, nachdem er sich deren Grundlagen weitgehend autodidaktisch beigebracht hatte. Zusammen mit Hippolyte Fizeau untersuchte er die Natur des Sonnenlichts und versuchte sich ab 1850 an der Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. Dafür hatte er einen sogenannten Drehspiegel entwickelt, dessen rasche Rotation eine recht präzise Laufzeitmessung für einen Lichtstrahl ermöglichte. Foucaults Ergebnis lag bei rund 298.000 Kilometern pro Sekunde und damit nur noch 6 Promille unter dem heute gültigen Wert. Fizeau hatte zuvor mit einer anderen Methode einen Wert von rund 315.000 Kilometern pro Sekunde gemessen. Etwa zur gleichen Zeit stellte Léon Foucault im Pariser Pantheon sein berühmtes Pendel vor, mit dessen Hilfe er beweisen konnte, dass sich die Erde unter dem Himmel dreht und nicht der Himmel um die Erde. Auch der von Foucault entwickelte Kreiselkompass stammt aus dieser Zeit. Jean-Bernard Léon Foucault kam heute vor 200 Jahren in Paris zur Welt und starb nur 48-jährig an den Folgen einer schweren Erkrankung im Februar 1868. Sein Pendel ist unvergessen.
Eben haben wir ja schon kurz gemeldet, dass jetzt Leipzig feststeht als Standort für die neue Agentur für Sprunginnovation. Mehr Details dazu gibt's gleich im Anschluss in Wirtschaft und Gesellschaft. Das war Forschung aktuell mit Michael Bödecker. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.